Ja, ihr geliebten Gottes, ich wurde gebeten, Schriftdeutsch zu predigen. Ihr kennt ja, wie ich Zürichdeutsch spreche, aber ich werde heute Abend auf Schriftdeutsch predigen. Wir haben es gehört, das erste und oberste Gebot war oder ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben aus ganzem Herzen. Im griechischen Grundtext steht hier wörtlich, du wirst lieben deinen Gott von ganzem Herzen. Das kommt in fast keinen Übersetzungen zum Ausdruck, aber wenn man das im Grundtext genau anschaut, dann dürfen wir das erkennen, du wirst lieben deinen Gott von ganzem Herzen. Was heißt das nun, wenn das so steht? Das ist letztlich eine Verheißung. Und von daher dürfen wir erkennen, Gott wird uns so führen, wird uns sich so offenbaren, dass wir gar nicht mehr anders können, als ihn von ganzem Herzen zu lieben. Und es ist mir ein großes Herzensanliegen, dass ich heute Abend euch auch die Liebe Jesu und die Liebe unseres himmlischen Vaters vor Augen führen darf. Denn je mehr wir seine wunderbare Liebe schauen dürfen, desto mehr können wir auch ihn lieben oder wir wollen gar nicht mehr anders, als ihn ebenfalls zu lieben. Ich darf einen Text aus Johannes 1, 11 bis 14 lesen. Und ich lese diesmal aus der Neuen Genfer Übersetzung. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Jesus kam auf diese Erde und er war voller Gnade und Wahrheit. Zum Glück war er nicht nur die Wahrheit, sondern auch voller Gnade. Er kam, sah und liebte, könnte man sagen. Dieser Ausspruch erinnert vielleicht an eine Aussage, die Gaius Julius Caesar einmal machte. Veni, vidi, vici. Und das hat er gesagt nach der Schlacht von Zela, das ist in Asien, in der heutigen Nordtürkei. Und zu Deutsch heißt das, ich kam, ich sah, ich siegte. Alexander der Große, Julius Caesar, Napoleon Bonaparte und andere Feldherren siegten in vielen großen Schlachten. Und nach jeder gewaltigen Schlacht fühlten sie sich als die großen Sieger. Aber welche Bedeutung haben diese Siege heute noch? Diese Siege fanden zwar ihren Eintrag in den Geschichtsbüchern und sind noch Material für den Geschichtsunterricht. Ihre strategischen und kriegerischen Fähigkeiten haben uns vielleicht beeindruckt. Ich habe schon gestaunt, wie Alexander der Große in ganz jungen Jahren von Griechenland ausgehend das ganze Meder-Perser-Reich überrannt hat in wenigen Jahren und bis nach Indien gekommen ist. Mit den damaligen Möglichkeiten war das schon sehr, sehr erstaunlich. Interessant übrigens, Alexander der Große wurde bereits prophezeit in der Bibel, nämlich bei dieser Vision vom Widder und vom Ziegenbock in Daniel 8. Vielleicht habt ihr da auch schon einmal gehört, aber es gibt nicht viele Feldherren dieser Welt, die sogar prophezeit wurden. Aber bei Alexander dem Großen war das der Fall. Durch ihre außerordentlichen Fähigkeiten haben sie uns vielleicht beeindruckt und wir haben uns gefragt, wie sie das alles bewerkstelligen konnten. Durch ihre außerordentlichen Fähigkeiten und Leistungen erwarben sie sich Ruhm und Ehre. Aber was haben sie erreicht, außer dass sie von einigen Menschen vielleicht noch ein wenig bewundert werden? Gibt es heute noch Menschen, die Napoleon lieben oder gar für ihn sterben würden? Genau an dieser einen Stelle unterscheidet sich Jesus Christus von allen anderen Berühmtheiten. Napoleon, der weit über 60 Schlachten gewann, sagte am Ende seines Lebens über Jesus Christus unter anderem Folgendes: Ich kenne die Menschen und ich sage ihnen, dass Jesus kein Mensch ist. Oberflächliche Geister nehmen eine Ähnlichkeit zwischen Christus und den Begründern von Reichen und den Göttern anderer Religionen wahr. Diese Ähnlichkeit existiert nicht. Zwischen dem Christenglauben und welcher Religion auch immer liegt die Kluft der Unendlichkeit. Alles an Christus erstaunt mich. Sein Feuer beeindruckt mich tief und seine Willenskraft beschämt mich. Seine Gedanken, die Wahrheit, die er verkündet, seine Art zu überzeugen, lassen sich weder durch menschliche Bildung noch durch die Natur der Dinge erklären. Je weiter ich mich nähere, je gründlicher ich forsche, desto schleierhafter wird mir alles. Alles bleibt erhaben, von einer Erhabenheit, die überwältigt. Seine Religion ist die Offenbarung einer Intelligenz, die bestimmt nicht die eines Menschen ist. Nirgendwo, außer einzig in ihm selbst, lassen sich die Nachahmung oder das Beispiel seines Lebens finden. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet, aber worauf beruhten die Schöpfungen unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus Christus gründete sein Reich auf der Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen von Menschen für ihn sterben. Und dieser Jesus siegte ohne Waffengewalt über Jahrtausende, über die Völker und Kulturen. Ich selbst aber sterbe vor der Zeit und mein Leib wird der Erde wiedergegeben, damit ihn die Würmer fressen. Das ist das Ende des großen Napoleons. Welch ein mächtiger Abstand zwischen meinem tiefen Elend und dem ewigen Reich Christi, welches gepredigt, geliebt, gepriesen und über die ganze Erde ausgebreitet wird. Zitat Ende. Was bedeuten die vielen großen Siege
auf den Sterbebetten der Eroberer. Sie haben viele Gegner besiegt, aber den Tod konnte keiner besiegen. Sie haben viele Menschen beeindruckt, aber keiner von ihnen vermochte es, die Menschenherzen über Jahrtausende zu erobern, so dass sie weit über ihren Tod hinaus von den Menschen geliebt wurden. Bei Jesus ist es ganz anders. Jesus ist absolut einzigartig. Er ist unvergleichlich. Niemand in der ganzen Weltgeschichte, in der ganzen Menschheitsgeschichte kann man nur annähernd mit Jesus vergleichen. Nur schon die Tatsache, dass das Alte Testament ganz viele Prophezeiungen ausspricht auf das Leben von Jesus Christus, ist absolut einmalig. Als Jesus geboren wurde, kam nicht einfach ein weiterer Mensch auf die Erde, sondern der Schöpfer des Universums selbst. Das kann man nachlesen in Kolosser 1,16, wo Paulus schreibt, dass durch Jesus alle Dinge gemacht wurden, nämlich das Unsichtbare und auch das Sichtbare. Manche kennen vielleicht das interessante Zitat: Schon viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Der Sohn Gottes kam nicht nur für ein paar Stunden oder Tage auf diese Erde, indem er sich in eine menschliche Gestalt verwandelte, sondern er durchlebte ein ganzes Leben von der Zeugung im Mutterleib bis zum qualvollen Tod am Kreuz. Er kam in die Armut unseres Lebens. Seine Eltern waren einfache und arme Leute, die bei seiner Geburt im Stall übernachteten und ihrem Sohn als Bett nur eine Futterkrippe anbieten konnten. Und sie waren so arm, dass sie sich bei der Weihe im Tempel nur das günstigste Opfer leisten konnten, nämlich zwei Turteltauben. Wenn man wohlhabender war, musste man ein Lamm schlachten. Bis 30 arbeitete Jesus als einfacher Bauhandwerker. Er war nicht nur Zimmermann, er war auch Maurer, Schreiner. Ja, er hat alle Dinge gemacht, die man braucht, um ein Haus zu erstellen. Er war ein Hausbauer, wenn man dem mal so sagen will. Und das hat natürlich auch eine Bedeutung im übertragenen Sinn. Letztlich ist unser Herr Jesus derjenige, der das wahre Haus Gottes baut. Und wir alle, die wir zu Jesus Christus gehören, dürfen seinen Tempel darstellen. Wisst ihr nicht, dass eure Glieder Tempel des Heiligen Geistes sind und dass wir wie Steine zusammengefügt werden, wie geistliche Steine zu einem großen Bau Gottes? So beschreibt es auch unter anderem Petrus in seinem Brief. Jesus litt wie wir unter Hunger und Durst. Er war auch müde und er fühlte dieselben Schmerzen wie wir und wahrscheinlich noch ganz andere als wir. Alles, was unser Erschaffer uns zugemutet hat, hat er auch sich selbst zugemutet. Und manchmal frage ich mich, warum er sich selbst einen so schweren Tod zugemutet hat. Denn bevor er die Schöpfung ins Dasein rief, so heißt es, war das Lamm Gottes geschlachtet. Vor Grundlegung der Welt. Mit anderen Worten, Jesus wusste von Anfang an, das wird mein Weg sein. Bevor der erste Mensch geschaffen wurde, war ihm klar, das wird mein Weg sein und diesen Weg werde ich im Gehorsam gegenüber meinem himmlischen Vater tun. oder gehen. Die Tatsache, dass Jesus Verständnis für unsere Schwachheit hat, wird auch im Hebräerbrief bezeugt. Ich lese aus Kapitel 4, 14 bis 16, ebenfalls aus der Neuen Genfer Übersetzung. Weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Im Gegensatz zu uns Menschen kam er freiwillig in dieses beschwerliche Leben hinein. Bevor er zu uns kam, besaß er eine unvorstellbare göttliche Macht und Herrlichkeit. Jesus Christus war das alles erschaffende Wort, das Wort, das alles ins Leben rief. Das Wort Gottes war der Auslöser für alles, was wir sehen, aber auch für alle unsichtbaren Kräfte und Wesen, die im Weltgeschehen irgendeine Rolle spielen. Johannes schrieb dazu, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Heute wissen wir ja, dass bei den Lebewesen eine sogenannte Geninformation vorhanden ist, die hochkomplex ist. Und man weiß heute eigentlich nicht, von wo diese Information herkommt. Ich denke, wir Gläubigen dürfen das wissen. Wir wissen, dass diese Information von unserem Gott stammt. In Vers 14 schreibt dann Johannes, wie dieses alles erschaffende Wort zu uns Menschen kam. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Der zu uns herabsteigende Gottessohn kam nicht, um eine Armee aufzubauen, höchstens eine geistliche Armee. Er baute keine Armee auf, mit der er alle autokratischen Regime dieser Welt hätte niederschlagen können, sondern er kam, um uns das innerste Wesen Gottes vor Augen zu malen. Gott ist Liebe. Und er ist voller Licht. Und es ist gar keine Finsternis in ihm. Mit anderen Worten, seine Motive, die sind immer aus der Liebe. Auch wenn er Gericht anordnet, er bezweckt immer etwas mit seinen Gerichten. Er hat immer ein Ziel vor Augen. Der Gottessohn war nicht nur voller Wahrheit, sondern auch voller Gnade. Hätte uns Jesus nur die Wahrheit vor Augen gehalten und keine Gnade gehabt, wären alle Menschen hoffnungslos verloren, weil keiner den Vollkommenheitsansprüchen Gottes hätte genügen können. Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und wenn wir das lesen, dann denken wir, das ist unmöglich. Wir kommen nie dahin, Wie kann Jesus uns so überfordern, dass wir so vollkommen sein sollen wie der himmlische Vater? Das ist nur deshalb möglich, weil Jesus Christus durch den Heiligen Geist in unseren Herzen wohnt und weil er immer mehr in uns Raum gewinnt, in uns wächst. Und irgendwann kommt einmal der Zeitpunkt, wo wir ihn sehen werden. Und wenn wir ihn sehen, wie er ist, dann werden wir sein, wie er ist. So vollkommen in der Liebe. Wir können es nachlesen in 1. Johannes 3, 1 und 2. Allein durch die herrliche Gnade Gottes wurde uns eine felsenfeste Erwartung auf das ewige Leben geschenkt. Und je älter der Apostel Johannes wurde, desto mehr staunte er über die große Gnade und Liebe Gottes. Diese Gnade war ein oder ist ein Ausfluss der Liebe Gottes. Und ihre Schönheit kann man erst dann sehen, wenn man mit seinem Herzen auf das Leben Jesu schaut und auch erkennen kann, wie sehr diese Liebe und diese Gnade übelste Menschen verändert und sie zu liebenden Personen machen kann. Ich habe vielleicht schon mal erzählt vom Bibelraucher. Der Bibelraucher, das gibt ja ein Buch, das heißt der Bibelraucher, war ein Hochkrimineller in Deutschland, der durch das Lesen der Bibel zum Glauben gekommen ist und der total verändert wurde. Das unvergleichliche Kommen des Sohnes Gottes beschreibt Paulus in seinem Brief an die Philipper wie folgt. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Philipper 2, 6 bis 8. Der allmächtige Gott hat seine unvergleichliche Größe und Macht in der menschlich gesehen größten Schwachheit und Ohnmacht präsentiert. Stellt euch das vor, der Sohn Gottes hängt am Kreuz. Er kann seine Hände nicht bewegen, seine Füße nicht bewegen. Es sieht nach totaler Ohnmacht aus und ausgerechnet an diesem Punkt besiegt unser Herr die größte Macht im ganzen Universum, nämlich den Tod. Derjenige, der sogar in seiner äußeren Hilflosigkeit am Kreuz die größte Macht im Universum besiegen konnte, zu diesem schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 1, 25, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Bis zur Auferstehung Jesu Christi war der Tod die alles beherrschende Macht und jeder wurde vom Tod ergriffen, jedes Lebewesen, jede Pflanze, auch die Gebäude, alles stirbt, alles zerfällt, die Sterne sterben, sagen die Astronomen, alles ist dem Tode geweiht. Und ausgerechnet da, wo der Sohn Gottes sich in den Tod hineinbegibt, hat er diese Macht für immer besiegt. Zuerst einmal juristisch besiegt, dann faktisch wurde sie das erste Mal besiegt, diese Macht, als Jesus aus den Toten auferweckt wurde. Und jetzt geht es weiter. Unser Herr Jesus schenkt uns sein ewiges Leben in uns hinein. Und auch wenn wir sterben, wenn unser äußerer Leib verdirbt, wir haben einen neuen Leib im Himmel und wir dürfen uns jetzt schon darauf freuen. weil die göttliche Liebe auch in den größten Tiefen des Todes nicht ausgelöscht werden konnte, schreibt Salomo unter anderem in Hohelied 8, Vers 6b bis 7a, denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol die Leidenschaft, hart wie das Totenreich ihre Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme ja's. Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen, und Ströme schwemmen sie nicht fort. Als Jesus am Kreuz hing und er unsagbare Schmerzen hatte, da hatte der Satan gehofft, dass vielleicht irgendein Fluchwort aus dem Munde Jesu kam, dass irgendwie Bitterkeit herauskam oder Hass oder irgendetwas, aber er fand nichts. Bis zum Ende kam nur Liebe heraus. Er wurde ausgequetscht bis aufs Letzte und es kam nur Liebe heraus. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Trotz der himmelschreienden Ungerechtigkeit blieb Jesus sanftmütig, demütig und voller Liebe. Jesus kam in unser Leben als Mensch und er litt mit und für uns. Darum ist er auch wirklich in der Lage, uns zu verstehen und mit uns zu leiden. Der allmächtige Gott hat uns Menschen nicht in ein schmerzhaftes Leben hineingestellt, ohne es auch selbst auszukosten. Das ist für mich ein weiterer Hinweis dafür, dass nur Jesus Christus die absolute Wahrheit sein kann. Jesus kam also zu uns und er sah uns. Das ist die gegenwärtige Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar, die Magd von Sarai, durfte diese wunderbare Erfahrung machen. Der höchste Gott sah nicht nur auf seine Auserwählten Abraham und Sarai, sondern auch auf die Magd Sarais, die geflohen war. Hagar war in den Augen Gottes nicht einfach nur eine Nullnummer oder ein wertloses Anhängsel, sondern eine Frau, die ihm wichtig und wertvoll war. Gott sieht auch uns. Aber dabei handelt es sich nicht nur um ein Sehen im Sinne von Wahrnehmen oder Registrieren oder Kontrollieren, sondern er sieht unser ganzes Wesen, unsere Veranlagung, unser Bewusstsein, unser Unterbewusstsein und unseren gesamten Werdegang. Er sieht uns und trotz unserer Sündhaftigkeit von Natur aus liebt er uns unendlich. Er sieht unsere Schwächen und er kennt auch zutiefst unsere Schmerzen, vor allem auch die Schmerzen der Seele und des Herzens. Er sieht unseren Egoismus und unsere Fehlerhaftigkeit und liebt uns trotzdem. Die Tatsache, dass Gott uns wirklich sieht, zeigt sich gerade auch darin, dass er zu uns kam und einer von uns wurde. Jesus sah die Menschen nicht so, wie wir die Mitmenschen wahrnehmen. Jesus sah immer den ganzen Menschen und dadurch wusste er auch, was jeder in seinem tiefsten Herzen wirklich brauchte. Er sah den Nathanael, als er unter dem Feigenbaum war. Jesus sagte zu ihm, ich sah dich unter dem Feigenbaum, und wir denken vielleicht, was soll das? Der hat ihn irgendwie beobachtet, wie er unter dem Feigenbaum saß. Was ist da so besonders? Aber Nathanael war so überwältigt, dass er wusste, das kann nur der Sohn Gottes sein. Warum? Wir wissen es nicht genau. Ich vermute, dass Nathanael unter dem Feigenbaum vielleicht ein ganz intensives Gebet gesprochen hat zum Herrn und vielleicht seine Not ausgeschüttet hat vor dem Herrn oder seine Sünde ausgeschüttet hat und hat gesagt, Herr, wenn es dich gibt, erbarme mich dich meiner, erlöse mich, schenke mir Gnade. Wir wissen es nicht, aber stellt euch vor, er hat hier unter dem Feigenbaum etwas ganz Entscheidendes gedacht. Und Jesus sagt, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Und Nathanael wusste sofort, der weiß ganz genau, was mich unter dem Feigenbaum beschäftigt hat. Jesus sah den Mann, der seit 38 Jahren gelähmt war und nur noch auf das Wasser starrte, in der Hoffnung, auch einmal zu den Glücklichen zu gehören, die auf übernatürliche Weise geheilt wurden. Er sah seine ganze Not. Und dieser Mann, dieser Gelähmte, hat nicht an Jesus geglaubt. Er hat nicht zu Jesus gebeten, er wusste nicht einmal, wer Jesus war, und Jesus spricht ihn an und fragt ihn, willst du gesund werden? Er sah den Theologieprofessor Nikodemus, der sich nicht vorstellen konnte, wie man wiedergeboren werden kann, und gab ihm die Gedankenanstöße, die er benötigte, um dann irgendwann einmal auch von Neuem geboren zu werden. Johannes 3, Vers 4. Er sah die Frau, die sich nach wahrer Liebe sehnte und erfolglos mit 6 Männern zusammen war, um ihr das wahre Lebenswasser anzubieten, mit dem sie den Durst und die Sehnsucht ihres Herzens stillen konnte. Jesus sah den jungen, begabten und erfolgreichen Mann, der durch gutes Tun zum ewigen Leben kommen wollte, um ihm deutlich zu machen, dass dies für das Vollkommensein nicht ausreicht. Er hat ja gesagt, ich halte alle Gebote ein. Und Jesus sagt, eines fehlt dir noch, verkauf alles und folge mir nach. Es ist interessant, dass Jesus ihn auf die 10 Gebote hingewiesen hat oder ein Teil der 10 Gebote. Aber Jesus hat nicht gesagt, eines fehlt dir noch, liebe Gott von ganzem Herzen. Das hat er nicht gesagt, weil dann der junge Mann gesagt hätte, ja, ich liebe Gott von ganzem Herzen. Aus seiner Wahrnehmung wäre das wahrscheinlich so gewesen. Aber an dem Punkt, wo offenbar wurde, dass das eigene Vermögen und seine eigene Kraft und seinen eigenen Erfolg wichtiger war als Jesus, da wurde dann plötzlich sichtbar oder offenbar, dass dieser junge Mann Jesus nicht oder Gott nicht mehr liebte als sein Vermögen. Er sah ihn, machte ihm aber deutlich, was es braucht. Und vielleicht konnte dieser junge Mann durch dieses Gespräch mit Jesus erkennen, dass man sich das ewige Leben nicht verdienen kann, sondern dass man es sich nur schenken lassen kann durch den Glauben, durch das Vertrauen auf unseren wunderbaren Gott. Und dass sich vollkommene Liebe zu Gott nur durch Ganzhingabe zeigt. Jesus hat aber nicht nur jeden Menschen als Ganzes wahrgenommen, sondern er sah in jedem Menschen auch eine ganz große Kostbarkeit. Jeder einzelne von uns ist in den Augen Jesu überaus wertvoll. Wir sind für ihn so begehrenswert, dass er für uns den höchsten Preis bezahlt hat. Aber warum ist das so? Warum bezahlt er für uns den höchsten Preis? Wenn wir unsere materielle Existenz anschauen, dann sind wir lediglich ein Zellhaufen, der ein paar Jahrzehnte lebt und dann wieder von der Weltbühne verschwindet und im Grab verwest. In Bezug auf das Weltall sind wir unbedeutend klein und mit unserer kleinen Intelligenz oder mit unserer beschränkten Intelligenz haben wir zwar ein paar tolle Spielzeuge gebaut, wie zum Beispiel eine Mondrakete oder andere Dinge, aber die Menschheit hat es bis zum heutigen Tag nicht fertiggebracht, in Frieden zusammenzuleben und fürsorglich miteinander umzugehen. Nach wie vor wird die Menschheit von mehrheitlich egoistischen, bösen und machthungrigen Menschen regiert. Die menschliche Gesellschaft ist nicht nur klein und vergänglich, sondern auch alles andere als liebend, vergebend, fürsorglich, sanftmütig und demütig. Warum sind wir sündige, sterbliche, fehlerhafte Menschen in den Augen Gottes so wertvoll? Warum? Gibt es irgendetwas an uns, das begehrenswert wäre? Ich glaube, der Herr Jesus hat uns geschaffen und er hat gesehen, wie wir in der Sünde gefallen sind, wie wir eben seinen Ansprüchen nicht genügen können, aber er sieht uns bereits vom Ziel her. Er weiß, dass er durch sein Einwirken, durch sein Beschenken aus uns wertvolle Diamanten machen kann. Er kann durch seinen Geist uns so verändern, dass wir ihm einmal gleich sein werden. So lesen wir es in unserer Bibel. Und heute, das Beste, was wir heute machen können, ist ihn anschauen und uns freuen über seine große Liebe. Als Jesus auf die Erde kam, sah er die Menschheit in einem desolaten Zustand, aber er sah jeden einzelnen Menschen auch vom Ziel her. Er sieht bereits jetzt, was aus uns einmal werden wird. Jesus kam, um uns zu zeigen, wie vollkommen perfekt die wahre Liebe ist. Dadurch wird uns auch klar, dass wir weit davon entfernt sind. Und es wird uns auch klar, wie wir in den Augen Gottes eben stinkend sind. Wir genügen Gott nicht. Aber Jesus kam auch, um uns das Angebot einer Reinigung und eines Neuanfangs zu machen, indem er uns die Vergebung der Sünden anbietet und uns mit seiner göttlichen Gerechtigkeit beschenken will. Er kam, um uns den Heiligen Geist zu schenken, mit dem auch die Liebe Gottes in unsere Herzen gekommen ist. Dadurch erhalten wir eine neue Identität, die unübertreffliche Identität der Gotteskindschaft. Der letzte Punkt, und damit komme ich zum Schluss. Jesus liebte. Jesus liebte und er siegte. Die Tatsache, dass Gott die Liebe ist, ist tausendmal wichtiger als die Tatsache, dass er allmächtig ist. Zum Glück ist er auch allmächtig, aber dass er die Liebe ist, ist noch wichtiger. Dieses Faktum ist auch wichtiger als die Tatsache, dass Jesus Sieger ist. Aber er ist auch Sieger. Aber stellen wir uns einmal vor, Allah, der nachweislich nicht die Liebe ist, wäre allmächtig. Dann wäre das eine Katastrophe, denn eine Ewigkeit ohne Liebe wird selbst in einem paradiesischen Zustand früher oder später zur Hölle. Wir können uns das ganz einfach vorstellen. Wir wären in einem schönen Paradies, hätten alles, was uns unser Herz wünscht und wir könnten alles genießen, hätten keine Krankheiten mehr, könnten uns freuen und so weiter. Aber wenn in diesem Zustand keine Liebe da wäre, spätestens nach 100.000 Jahren würde das zur Hölle, weil es todlangweilig wird. Nur die Liebe macht, gibt der Ewigkeit Sinn. Und das ist unserem Gott natürlich von Anfang an klar. Und er selber ist ja die Liebe. Julius Caesar kam und siegte in vielen Schlachten, aber von göttlicher Liebe hatte er kaum eine Ahnung. Napoleon kam und siegte ebenfalls mancherorts, aber den Tod konnte er nicht besiegen. Er konnte auch nicht die Herzen der Menschen bleibend erobern. Gegen Ende seines Lebens erkannte er seine eigene Kleinigkeit und er erahnte, wie überwältigend die Liebe Jesu war und noch ist. Bis zur Auferstehung Jesu wurde der Tod noch nie überwunden bzw. besiegt. Die Macht des Todes ist aber so groß, dass sie alles, was wir mit unseren Augen sehen können, in den Tod reißen konnte. Der Tod konnte alles vom wahren göttlichen Leben trennen und nur die Liebe allein hat die genau gleiche Kraft, alles wieder mit dem göttlichen Leben zu verbinden. Kein Mensch, der je über diese Erde ging, konnte so vollkommen lieben wie unser Herr Jesus Christus. Er kam, sah und liebte. Selbst der größte Hass konnte seine Liebe nicht auslöschen. Bis zum heutigen Zeitpunkt erobert Jesus Christus die Herzen von Millionen. Laut Open Doors leben heute 360 Millionen Christen, die vor allem deshalb verfolgt werden, weil sie Jesus lieben, währenddem der Islam weitgehend mit der Angst operiert. Viele Menschen sind nur deshalb Muslime, weil sie als Muslime geboren wurden und weil sie Angst haben. Angst vor Allahs Zorn, Angst vor der Familie, Angst vor dem Bruch mit der Tradition und vor der muslimischen Gesellschaft, die die Konvertiten mit dem Tode bedrohen. Jesus, der vollkommen liebt, liebt auch die Muslime. Es gibt viele ehemalige Muslime, die bezeugen, wie Jesus ihnen im Traum begegnet ist und nicht wenige berichten, wie sie erst bei Jesus die wahre Liebe erfahren durften. Jesus kam, sah und er eroberte die Herzen. Jesus kam, sah und liebte die Menschen wie keiner sonst, indem er für die Menschen starb. Jesus kam, sah, liebte und besiegte den Tod. Darum schrieb der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, 53, 57, und das ist mein Schlusswort, denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, das muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit dem Unvergänglichen bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, du bist gekommen. Du hast uns gesehen und du siehst uns heute noch. Und du liebst uns. Unendlich, bedingungslos. Und du hast gesiegt. Wir danken dir dafür. Danke, dass wir uns auf diesen Sieg stellen dürfen, dass wir diesem Sieg vertrauen dürfen. Nicht wir besiegen mit unserer eigenen Kraft die Welt, sondern du in uns besiegst die Welt mit ihrem ganzen Denksystem. Ich danke dir, dass du auch mit uns in die kommenden Tage gehst und uns alle segnest. Amen. Amen.
Ehre, Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Amen. Amen. Gott segne euch allen.